Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
Also wenn du dir anguckst, die Beziehungen, die wir zu Russland hatten, bevor der zweite Angriff auf die Ukraine erfolgt ist, das war ja ein relativ intensiver Austausch. Und es ist ja halt auch bekannt, dass Russland in Russland selber versucht, mit Kompromaten zu arbeiten. Und da geht es bei Männern vor allen Dingen um Sex. Die Sex mit denen haben und die dann dabei irgendwie gefilmt werden. Und ich gehe davon aus, dass es natürlich Kompromate gibt.
Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer. Ich bin Journalist und Kriegsreporter und freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast in einer sehr besonderen Woche, kann man sagen. Ich möchte mit Professor Carlo Marsalla, dem deutschen Militärexperten, Politikwissenschaftler an der Bundeswehr-Universität in München, über das sprechen, was ganz Deutschland bewegt. Die Taurus-Debatte, der Vorschlag von Emmanuel Macron, Bodentruppen zu schicken, beziehungsweise sie zumindest nicht auszuschließen. Und dann natürlich die Abhöraffäre bei der Bundeswehr. Hallo Carlo.
Hallo Paul, danke für die Einladung.
Carlo, du bist wahrscheinlich derjenige, der am meisten in deutschen TV- und Talkshows in den letzten 2 Jahren seit Beginn des Krieges in der Ukraine war. Wenn du jetzt auf der Straße angesprochen wirst oder im Zug angesprochen wirst, was sagst du den Leuten, was da gerade bei der Bundeswehr los ist, bei der Abhöraffäre? Wie kannst du das erklären?
Das ist relativ schwierig zu erklären, aber ich glaube, man erklärt es am besten immer durch menschliches Fehlversagen. Es scheint ja wohl so zu sein, dass im Prinzip das Leck bei dem Handy lag, das sich aus Singapur in diese WebEx eingewählt hat. Und das ist natürlich so ein typischer Lapsus, den man nicht machen sollte, aus Sicherheitsgründen, weil das ist immer crackbar. Und da muss man ganz einfach sagen, die meisten dieser Leaks und die meisten Fehler treten halt durch menschliches Versagen auf. Und da haben wir genau den klassischen Punkt hier.
Wie passiert sowas? Also ist das Naivität, dass man dann doch nicht abgehört wird? Also es war ja jetzt so, dass derjenige, über den wir sprechen, der Brigadegeneral in Singapur war, auch bei einer Flugshow. Da muss man doch eigentlich davon ausgehen, dass um einen herum wahrscheinlich auch der ein oder andere russische Spion sein könnte, oder?
Also ja, es ist die Flugshow in Singapur gewesen und eigentlich müsste man da wissen, dass natürlich, weil es dort um militärisches Gerät geht, weil dort sehr viele Rüstungsunternehmen sind, weil dort sehr viele Militärs sind, dass feindliche Kräfte, das müssen ja nicht die Russen sein, das können ja auch die Chinesen sein, alles dafür tun werden, sozusagen Kommunikation da abzuhören. Jetzt ist es aber auch so, wir haben in der Bundeswehr kein gesichertes System, mit dem wir weltweit, egal wo die Leute sind, kommunizieren können. Und dann sitzt du in Singapur in deinem Hotel und willst dich in eine WebEx einwählen und vielleicht ist das WLAN nicht so stabil, dass du das über deinen Rechner machen kannst, wo einigermaßen Sicherheit gegeben ist. Und dann machst du es halt mit dem Handy, weil es einfach besser funktioniert. So, aber ja, du hast völlig recht. Eigentlich müsste es jedem klar sein, dass bei so etwas, also eine Rüstungsmesse, diese Flugshow ist ja nichts anderes als eine Rüstungsmesse, dass da feindliche Kräfte zuhauf präsent sind und versuchen werden, Informationen abzugreifen.
Du sprichst es an, es geistert dieser Name WebEx seit dem Beginn der Abhöraffäre durchs Netz, aber auch mittlerweile bestätigt offenbar, dass WebEx benutzt worden ist. Wie kann das eigentlich sein, dass nach 2 Jahren Vollinvasion in der Ukraine, und wir dürfen ja nicht vergessen, dass es Krieg seit 2014 gibt, in der Ukraine, die Annexion der Krim, also feindliche russische Spionageattacken. Wir haben den Mord im Tiergarten erlebt. Also es ist vollkommen klar, dass Deutschland klares Ziel von solchen Affären, von solchen Abhörversuchen der Russen ist. Wie kann das sein, dass wir kein anderes System haben? Wie ist das bei anderen? Also in den USA zum Beispiel.
Naja, wir haben ja ein anderes System, das wird halt nur nicht genutzt. Also wir haben Systeme, die höhere Sicherheitsmaßnahmen bieten, aber es ist halt ein kommerzieller Provider, also Cisco, der WebEx anbietet und der natürlich für eine gewisse Stabilität sorgt. Ich kann hier zum Beispiel, also es ist ein völlig anderes Beispiel und das hat natürlich nichts mit hoher Geheimhaltung zu tun, aber während Corona haben wir, als wir alle Online-Vorlesungen machen mussten, haben wir das zunächst einmal über Zoom gemacht. Und dann galt Zoom als zu unsicher. Und dann haben wir auf ein eigenes System umgesattelt, das heißt Big Blue Button. Und Big Blue Button ist relativ sicher. Das Problem ist nur, Big Blue Button war lange Zeit nicht stabil. Also du quälst dich dann halt mit Problemen wirklich der Stabilität rum. Wenn zu viele Leute da drin waren, ist das Ding zusammengebrochen. Wenn mehr als 5 Leute da drin waren oder 6 Leute da drin waren, war Kommunikation kaum möglich. Dann greifst du halt gerne auf diese Systeme zurück, wie WebEx oder Zoom oder sowas, die einigermaßen stabil sind. Und wir haben dieses stabile System nicht. In den USA oder in Frankreich oder in Großbritannien kommunizieren sie halt über wesentlich stabilere Systeme, weil sie schon seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten, sozusagen dafür sorgen, dass ihre Kommunikation einigermaßen gut verschlüsselt ist. Ganz super verschlüsselt kannst du sie nicht machen, alles ist crackbar, aber wir hängen da wirklich noch zurück. Und ich meine, das entspricht ja auch dem Stand der Digitalisierung in Deutschland generell.
Also tatsächlich auch eine Frage der Praktikabilität oder dann, wenn wir uns anschauen, dass nach 2013, also nach der Affäre um Snowden und nach der Abhöraffäre der Amerikaner damals, wo sie das Handy von Angela Merkel abgehört haben, kann ich mich noch daran erinnern, dass es eine Debatte gab, welche Mobiltelefone Politiker eigentlich benutzen dürften. Und da kam ja raus, dass man eigentlich Angela Merkel auch gesagt hätte, sie müsse ein anderes Telefon nutzen. Und da hieß es dann auch von den Politikern, das sei eben zu kompliziert, zu anstrengend, so ungefähr. Sind wir da zu naiv, zu gemütlich?
Ja, wir sind dazu naiv und das ist genau der Punkt. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob der Brigadegeneral in Singapur auch ein sogenanntes Krypto-Handy hatte. Ja, das ist halt für, ich sag mal, für die Führungskräfte die Art und Weise, verschlüsselt zu kommunizieren, wenn sie nicht in sogenannten Ü3-Räumen sind, also die Räume, die abhörsicher sind. Aber es ist halt alles sozusagen ein ziemlicher Aufwand. Und dann greift man halt lieber zu seinem bewährten, keine Ahnung, iPhone oder Android-basierten Handy und wählt sich dann da halt ein.
Wenn du dir jetzt anschaust, was dort besprochen wurde und wie dort gesprochen wurde. Einerseits ging es um Taurus und die Frage, was man da Minister Pistorius empfehlen sollte. Es ging um die Frage, wie viele Raketen es bräuchte, um die Kertschbrücke in die Luft zu jagen. Es ging darum, wie man dieses System ohne deutsche Soldaten oder den Einsatz von deutschen Soldaten doch bedienen könnte. War das aus deiner Sicht eine ganz normale Dienstbesprechung oder wurden da Dinge gesagt, die man nicht hätte am Telefon bzw. bei WebEx sagen dürfen?
Also das meiste, was dort gesagt worden ist, war bekannt. Für mich neu waren ein paar technische Details über die Frage sozusagen, wie viel Zeit bestimmte Dinge brauchen. Das war etwas, was ich so bisher nicht kannte. Und problematisch fand ich halt, dass man auch über Verbündete gesprochen hat.
Also dieses Satz mit dem Akzent der Amerikaner zum Beispiel.
Genau, richtig. Ne, das ist jetzt letzten Endes auch nichts, was man nicht weiß. Aber ich glaube, es macht einen Unterschied, ob ein Paul Ronsheimer in einem Artikel das berichtet.
Also dass Amerikaner in der Ukraine sind, müssen wir
genau, dass erklären, Amerikaner ja. Zum Beispiel in der Ukraine sind oder halt im Rahmen einer Besprechung zwischen den Top-Leuten der Luftwaffe das geäußert wird. Das hat, glaube ich, ein ganz anderes Gewicht, als wenn die Presse oder ein Wissenschaftler wie ich sagt, naja, man weiß ja, dass wohl Amerikaner auf dem Boden sind. Und wenn da sozusagen die Führungsspitze der Lufthansa das äußert, dann hat das natürlich eine größere Autorität, glaube ich.
Aber jetzt kann man ja sagen, der Kanzler hat wenige Tage vorher ebenfalls ausgeplaudert. Das riecht so das. Und der hat es nicht mal in einem internen Telefonat gesagt, sondern in einem Pressestatement.
Das ist absolut richtig. Und du hast auch gesehen, wie die Reaktion der Briten auf dieses Pressestatement war. Und die Franzosen waren auch nicht gerade erfreut darüber, dass der Kanzler das so offen geäußert hat. Also das ist, glaube ich, schon eine Fahrlässigkeit mit streng vertraulichen Informationen, wie da umgegangen wird. Also auch in einem öffentlichen Statement des Kanzlers.
Wenn wir uns das jetzt insgesamt anschauen, wir kommen gleich dazu, warum Putin das möglicherweise jetzt hat öffentlich machen lassen, beziehungsweise der Kreml. Aber mich interessiert noch einmal dein Blick auf die Bundeswehr. Viele Leute bekommen das Gefühl, da sind Amateure am Werk. Und damit meine ich jetzt nicht die Generäle, die dort waren, sondern das gesamte System. Denn wenn so etwas öffentlich wird, dann stellt sich die Frage, wie, du hast es erklärt, dass das natürlich auch eben mit den Menschen zu tun hat und mit menschlichen Fehlern. Aber dennoch, sind wir in der Bundeswehr und auch die Bundesregierung gut gerüstet gegen das, was Russland da auch an Spionagemaßnahmen gegen uns aufgebaut hat?
Nein, wir sind nur bedingt gut gerüstet. Also zunächst einmal muss man, glaube ich, sagen, dass es nichts gibt, was letzten Endes nicht knackbar ist. Ja? Also sozusagen, es gibt nie die hundertprozentige Sicherheit. Die gibt es wirklich, glaube ich, nur, wenn du dich persönlich triffst in abhörsicheren Räumen. Und das ist halt aufgrund der Aktivität von Soldaten oder Generalität kaum möglich, sich alle Informationen nur in diesen verschlüsselten Räumen oder abhörsicheren Räumen auszutauschen. Zweiter Punkt ist, wir wissen natürlich, dass solche Staaten wie Russland oder China massiv versuchen, an solche Informationen ranzukommen. Es wird ihnen immer gelingen, bestimmte Informationen zu bekommen, weil alle diese Systeme letzten Endes irgendwie hackbar sind. Wir sind nicht so schlecht aufgestellt, wie das jetzt bei diesen Taurus-Leaks rauskommt. Was interessant ist, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, also es sieht ja wohl so aus, dass das Handy in Singapur die Quelle ist, über die man sich eingeloggt hat. Und das erklärt auch unter anderem, warum die Russen das leaken, weil sie da natürlich uns weiterhin im Unklaren drüber lassen, ob sie nicht auch in unseren Webexen sind. Ja, also wenn das sozusagen eine Information gewesen wäre, wo nachweislich die GRU, also der russische Militärgeheimdienst, Webex geknackt hat, die Bundeswehr Webex geknackt hat, dann hätte das natürlich eine ganz andere Dimension. So weiß man weiterhin nicht, wie tief sie in unseren Systemen drin stecken, weil das, was da passiert ist in Singapur, ist etwas sozusagen, was außerhalb des Systems stattgefunden hat. Ja, da hat man dann ein Handy abgehört übers WLAN oder über das Handy selber. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum wir diese Leaks haben, weil man daraus nicht schließen kann, was wissen die Russen eigentlich noch, und da lassen sie uns im Unklaren drüber.
Das war ja das Argument oder die Verwunderung in den letzten Tagen, dass es öffentlich geworden ist, genau mit dem Argument, dass immer, wenn so ein Leak öffentlich wird, ein Militärabschirmdienst oder ein Geheimdienst dann in Deutschland erfahren könnte, was die Quelle der Russen war, beziehungsweise wie sie es gemacht haben. Und deine Argumentation ist, dass die Tatsache, dass offenbar das Problem in Singapur liegt, damit nicht weitere Details über Geheimdienstoperationen öffentlich werden können, der Russen.
Genau, absolut richtig. Und damit natürlich auch sozusagen die Unsicherheit über die Frage, wo sind sie noch überall drin, einfach weiterhin extrem hoch bleibt.
Was denkst du, wie weit wird Deutschland ausspioniert? Wo sind sie überall drin? Und wenn wir uns jetzt unsere Geheimdienste anschauen, also BND, den Verfassungsschutz, aber eben auch den militärischen Abschirmdienst, ist das genug, was wir da tun?
Der Punkt ist, wir sind im Zentrum dieser Operationen. Und wenn du dir anschaust, was, ich weiß nicht, in den letzten 2 Jahren alles rausgekommen ist, dann sehen wir ja, wie tief die Russen hier drin sind. Also nimm diesen BND-Mann, also den Offizier, der beim BND war, Carsten L., glaube ich. Also L. ist, glaube ich, der Anfangsbuchstabe des Nachnamens. Das war ja eine russische Quelle, die mitten in den Räumen saß, in denen der BND sozusagen Kommunikation abhört. Das war jemand, der die Sicherheitsüberprüfung einfach so überstanden hat, weil man da ein bisschen geschludert hat und die Russen mit Informationen versorgt hat. Also, wir sind im Zentrum. Das ist, glaube ich, sehr klar. Für die Russen sind wir der wichtigste Staat in Europa, auch was die Frage der militärischen Unterstützung der Ukraine anbelangt, aber natürlich auch politisch. Und deshalb wird hier massiv ausgeforscht. Dafür haben wir relativ wenige Fälle, die bislang ans Tageslicht gekommen sind. Also von daher muss man sagen, es ist jetzt nicht so dramatisch, dass man sagt, wir sind komplett durchsetzt. Aber wenn Fälle ans Tageslicht kommen, dann sind sie schon schwerwiegend. Das heißt, sie haben schon einen Einfluss hier in Deutschland.
Aber jetzt muss man nochmal sagen, dass Fälle tatsächlich ans Tageslicht kommen, ist eher ungewöhnlich bei Geheimdiensten. Also dieser Leak, wir haben es ja gerade mit Singapur erklärt. Was gehst du davon aus, weiß Russland über unsere Politiker, über bestimmte Ministeriumsmitarbeiter? Es wird viel darüber spekuliert, diskutiert, ob die Russen sogenannte Kompromate haben von Leuten. Kompromate, muss man erklären, bedeutet belastendes, für eine Person belastendes Material, mit dem man jemanden erpressen könnte. Wie umfangreich gehst du davon aus, laufen solche russischen Spionagemaßnahmen hier auch, um eventuell Politiker unter Druck zu setzen, Ministeriumsmitarbeiter unter Druck zu setzen? Wie gefährdet sind wir da?
Also wenn du dir anguckst, die Beziehungen, die wir zu Russland hatten, bevor der zweite Angriff auf die Ukraine erfolgt ist, das war ja ein relativ intensiver Austausch. Und es ist ja halt auch bekannt, dass Russland in Russland selber versucht, mit Kompromaten zu arbeiten. Und da geht es bei Männern vor allen Dingen um Sex. So, also Frauen, die Sex mit denen haben und die dann dabei irgendwie gefilmt werden. Und ich gehe davon aus, dass es natürlich Kompromate gibt. Ein Teil der Arbeit...
Gegen deutsche Politiker.
Ja, gegen wen auch immer. Politiker, Ministerialbeamte, weiß der Teufel was. Ein Teil des Auftrages von Geheimdiensten generell ist es ja auch, psychologische Profile über Top-Leute oder über nachgeordnete Leute zu erstellen, um zu wissen, wo sind die verwundbar, wo sind die verletzbar, wo kann man da reingrätschen, um sie letzten Endes zur Mitarbeit zu gewinnen. Und da werden auch Aktivitäten entwickelt worden sein.
Wie kann das sein, dass wir erst seit dem oder der Vollinvasion der Russen die Gefahr von Putin wirklich ernst genommen haben? Ist jetzt das eine, was du, ich, andere auch schon immer kritisiert haben, wie abhängig wir uns in Sachen Gas und Öl gemacht haben, Nord Stream 2. Das ist ja das eine. Aber das andere ist ja, dass man auch vor 2022 hätte erkennen müssen, mit wem man es da zu tun hat. Also wir erinnern uns an die Ermordungen von Oppositionspolitikern, an all das, was Putin ja also im letzten Jahrzehnt und darüber hinaus gemacht hat.
Ich glaube, ganz viel ist, der Wunsch war Vater des Gedankens. Man wollte das halt nicht sehen. Man wollte das nicht in dieser Vollumfänglichkeit sehen, dass Putin letzten Endes das, was er jetzt betreibt, akribisch auch vorbereitet hat, akribisch dafür gesorgt hat, dass wir in die Abhängigkeit geraten sind, mit der Annahme, wir werden dann halt nicht in der Lage sein, hart zu reagieren, weil wir so abhängig von Russland sind, und dass das über Jahre vorbereitet worden ist, dass man das aber nicht sehen wollte, weil man die Hoffnung hatte, das wird schon so schlimm nicht werden und letzten Endes sind die Russen genauso abhängig von uns, wie wir von denen, und deswegen werden sie solche Sachen wie einen Krieg in der Ukraine nicht machen. Da war ein gerütteltes Maß an Naivität einfach bei den politischen Spitzenleuten hier in der Bundesrepublik Deutschland vorhanden.
Wenn wir uns jetzt noch einmal das Leak anschauen, wir haben über die Inhalte gesprochen, da ist in Wahrheit nicht sehr viel Neues da zu finden, ist zumindest für Experten, aber es wird jetzt in der Öffentlichkeit groß diskutiert. Was denkst du, war Putins Ziel, das jetzt zu veröffentlichen? Es gab in der Woche, muss man vielleicht noch einmal erinnern, die Trauerfeier von Alexei Nawalny, wo erstmals wieder Menschen auf der Straße demonstriert haben, auch gegen den Krieg. Dann gab es die Enthüllung um Jan Marschalek, den ehemaligen Wirecard-Vorstand, der, so hat der Spiegel enthüllt, was auch schon vor ein paar Monaten das Wall Street Journal berichtet hatte, dass er Spion der Russen war oder für die Russen gearbeitet hat. Und dann gab es die Aussagen von Olaf Scholz zum Taurus-Marschflugkörper, ein Machtwort, kann man sagen, dass er diese Taurus-Marschflugkörper nicht liefern wird. Das zur Einordnung dieser Woche, wo das Ganze passiert ist. Was glaubst du, ist der Grund dafür?
Also ich glaube, du musst den Grund auf zwei Ebenen suchen. Du hast jetzt gerade eben richtigerweise alles dargestellt, was letztens um die Veröffentlichung der Leaks passiert ist. Ich würde noch weitergehen. Münchner Sicherheitskonferenz. Nawalny, die Nachricht kommt, dass Nawalny gestorben ist. Und wir erfahren danach, dass es wohl zarte Anfänge von möglichen Verhandlungen gab, den Tiergartenmörder gegen Nawalny auszutauschen. Hier sozusagen sagt die Bundesregierung, letzten Endes verletzen wir eins unserer ehrenden Prinzipien, wir tauschen keine Mörder aus. Ja, aber es gibt wohl den Beginn von Verhandlungen oder zumindest Annäherungen über die Frage, ist ein Austausch Nawalny mit diesem Tiergartenmörder möglich? Dann, ich glaube 25. Februar, Baerbock in der Ukraine, in Mykolaiv, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine russische Aufklärungsdrohne verfolgt ihren Konvoi. Und dann hast du halt richtig dargestellt, diese Leaks. Ich glaube, der Punkt ist, dass wir sehen, dass hier eine Reihe von Operationen gegen die Bundesrepublik Deutschland läuft. Und zwar auch mit Blick auf die Tatsache, dass wenn du diesen möglichen Gefangenenaustausch zwischen dem Tiergartenmörder und Nawalny nimmst, da zeigt ja die Bundesregierung Kompromissbereitschaft. Und aus Putins Sicht zeigt sie Schwäche. Und dann legt man ihr den toten Nawalny vor die Tür des Bayerischen Hofes bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Man zeigt sozusagen, dass man in der Lage ist, eine deutsche Außenministerin mit einer Aufklärungsdrohne zu verfolgen. Und jetzt sozusagen diesen Leak. Also ich glaube, die Russen zeigen uns ganz, ganz deutlich, dass sie uns für schwach halten und dass sie glauben, dass sie solche Dinge machen können. Dass sie gerade die Oberhand haben, die Stärke haben, auch wegen der Situation in der Ukraine. Und deshalb, ich sag's nochmal ganz blöd, mit uns Schlitten fahren können. Der zweite Punkt bei diesen Taurus-Leaks jetzt selber, ich glaube, ein Ziel war es auch, definitiv dafür zu sorgen, dass Taurus nicht geliefert wird. Über die Diskussion, die dann losgetreten worden ist in Deutschland mit, ich sag jetzt mal, Das war ja natürlich auch eine Kampagne, ne? Mit Bundeswehrgeneralen, die den Angriff auf die Krimbrücke planen, die versuchen, eine deutsche Beteiligung an der Lieferung von Taurus zu vertuschen und so weiter und so fort. Eine gesellschaftliche Stimmung hier zu erzeugen, wo die öffentliche Meinung sehr klar sich gegen eine Lieferung von Taurus oder noch stärker als bisher gegen eine Lieferung von Taurus ausspricht und der Kanzler im Prinzip das nochmal kategorisch ausschließt, was er ja gestern auch nochmal gemacht hat.
Also haben die Russen damit tatsächlich Erfolg gehabt, glaubst du? Weil mein Eindruck war so ein bisschen, nachdem der Kanzler dort bei dpa gesprochen hat und das ja nachdem monatelang wieder diskutiert wurde, das erste Mal haben wir im Oktober berichtet und andere auch, dass der Kanzler das in Ausschüssen ausgeschlossen hat, dann ging die Diskussion weiter. Aber er hatte ja schon ein Machtwort gesprochen, kann man sagen, an diesem Montag. Und dann wenige Tage später kam das Leak.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
Also das Leak war natürlich eine Ablenkung auch, das hast du richtig dargestellt, aber letzten Endes ist es nochmal sozusagen, wir kennen das ja aus der Vergangenheit bei anderen Waffenlieferungen. Also es gab den Ausschluss und dann gab es Diskussionen und dann wurden doch Waffen geliefert. Und ich glaube hier bei der Taurus, die aus russischer Perspektive wirklich eine gefährliche Waffe ist, aus russischer Perspektive, muss man ganz einfach sicherstellen, dass sie nicht geliefert wird. Und was wir ja gesehen haben im Anschluss an das Leak, waren ja massive Kampagnen, so nach dem Motto, wir planen Angriffskriege, die Generalität dreht durch und so weiter und so fort. Und damit stellt man, glaube ich, auch nochmal sicher, dass keine Taurus geliefert wird, weil die öffentliche Stimmung oder weil die öffentliche Meinung halt erschrocken war.
Warum hat Putin offenbar so viel Angst vor Taurus-Marschflugkörpern? Gibt es keine vergleichbaren Waffen international, die Kertschbrücke zum Einsturz bringen könnten? Denn darum geht's ja ganz klar.
In der Präzision kann das eigentlich nur die Taurus.
Wie kann das sein? Also ich meine, man denkt doch, die Amerikaner haben mindestens so gute Waffen.
Nee, da muss man ganz einfach sagen, da haben wir mit der Taurus wirklich eine einzigartige Waffe. Also nicht nur die Deutschen, sondern auch andere, die in der Lage ist, unter Radare zu fliegen, die sozusagen mit einem Hohlkörper Löcher irgendwo reinsprengen kann, dann Objekte penetrieren kann und dort erst explodiert, wo sie explodieren soll. Und das ist schon ziemlich einzigartig, was wir da als Waffe zur Verfügung haben. Und es gab halt die Diskussion um diese Waffe. Es gibt ja sozusagen keine ähnliche Diskussion in den USA oder in anderen Staaten über solche Waffensysteme wie die Taurus. Die gab es ja nur hier. Da glaube ich, das ist etwas, was aus russischer Sicht extrem bedrohlich ist, sollte sich die Bundesregierung dazu entscheiden, Taurus zu liefern.
Das heißt, die Argumentation des Kanzlers und aus seinem Umfeld, dass man diese Diskussion um ein weiteres Waffensystem nicht verstehe, das ist ja das, was aus dem Kanzleramt kommt, dass am Ende Taurus-Marschflugkörper nicht so entscheidend sind und man versucht, das in einen Zusammenhang zu bringen, um andere Waffensysteme und um Panzer, über die gesprochen wurde, das ist aus deiner Sicht dann falsch, oder? Weil Taurus eben so wichtig wäre und es relativ einzigartig ist als Waffe.
Taurus ist kein Gamechanger. Ne? Das ist nichts, was sozusagen diesen Krieg entscheiden wird. Das ist ja auch in den Leaks drin. Ne? Also da sagen ja die Luftwaffengenerale ja selber, das ist kein Gamechanger. Aber wenn es darum geht, die Brücke von Kertsch zu zerstören, dann ist Taurus das probate Mittel. Wenn es darum geht, Munitionsdepots oder sehr gehärtete Kommandoanlagen der Russen weit hinter der eigenen Front zu zerstören, dann ist das geeignete Mittel. Deswegen ist es nicht letzten Endes ein weiterer Leo. Es ist kein Gamechanger, aber es ist auch was anderes als jetzt nochmal eine Leo-Lieferung. Bislang erfolgen ja noch 85% des logistischen Nachschubs für die Truppen an der südlichen Front, die russischen Truppen an der südlichen Front, erfolgt über die Brücke von Kertsch. Wenn die weg ist, dann haben die Russen ein Problem, ihre Truppen zu versorgen. Und das ist natürlich in so einer Kriegssituation für die Ukrainer von Vorteil.
Und gibt es keine anderen Waffen, die diese Kertschbrücke zerstören können?
Also meines Erachtens ist keine in der Diskussion, die diese Kertschbrücke zerstören kann.
Welche wären das außer Taurus-Raketen?
Ja, ich überlege jetzt gerade, natürlich gibt es, aber auch die Raketen können das nicht machen, die Amerikaner haben. Deswegen, also da bin ich momentan blank. Ich wollte nur sagen, natürlich haben auch die Amerikaner Marschflugkörper, aber die stehen ja sozusagen nicht zur Debatte, sondern es stehen ja nur europäische Marschflugkörper zur Debatte.
Wenn wir uns in diesen Wochen Bundeskanzler Olaf Scholz anschauen und seine Entscheidungen und die Debatten und wie er sich äußert. Wie erklärst du dir seine Politik? Es gab viel Kritik einerseits an der Entscheidung, was die Taurus-Marschflugkörper angeht. Ehrlicherweise muss man sagen, wenn man sich die Stimmung in der Bevölkerung anschaut, dann ist sie momentan auch vor den Leaks eher gegen Taurus-Marschflugkörper. Dann haben wir den Kanzler erlebt, wie er sehr klar auf Emmanuel Macron reagiert hat, der zumindest westliche Truppen nicht ausgeschlossen hat. Erleben wir da gerade schon Wahlkampf? Das ist ja der Vorwurf, den sich Olaf Scholz gefallen lassen muss, dass er sich jetzt als Friedenskanzler irgendwie zeigen will.
Also ich glaube, ja, wir erleben schon Wahlkampf. In meiner Wahrnehmung war die Taurus-Debatte ja schon beendet. Also der Deutsche Bundestag verabschiedet diesen Antrag der Ampelfraktionen, in den weitreichende Waffensysteme gefordert wurden. Die Bundesregierung lässt über ihren Pressesprecher, glaube ich, erklären, dass da ja Taurus nicht drin stehen würde. Und damit war eigentlich klar, der Taurus ist vom Tisch. Olaf Scholz wird sich da diesem Antrag nicht beugen. Und ich meine, die Formulierung ist ja auch so reinverhandelt worden, weil man keine Taurus reinverhandeln wollte. Dann gibt es den Sonntag da drauf, wo Rolf Mützenich, der Fraktionschef der SPD, in der Fernsehsendung sagt, der Kanzler wird sich öffentlich erklären und dann wird jeder das verstehen. Und am Tag darauf ist der Kanzler bei der DPA, bei dieser Konferenz der Chefredakteure und schließt Taurus kategorisch aus. Das ist für mich ein Teil des Wahlkampfes. Weil man muss es, glaube ich, im Zusammenhang sehen mit einer rhetorischen Figur, die der Kanzler oder die Bundesregierung ja schon seit ein paar Wochen nutzt, nämlich zu sagen, wir sind die Nummer zwei bei den Lieferanten. Wir liefern als europäischer Staat so viel wie niemand anders. Und eigentlich sollten die anderen noch mehr liefern. Das heißt, auf der einen Seite, wir liefern sehr viel und das stellt, glaube ich, die Leute zufrieden, die militärische Unterstützung der Ukraine wollen. Und auf der anderen Seite, keine Taurus, weil wir wollen nicht in einen Krieg hineingezogen werden, versucht sozusagen Leute zu erreichen, die genau davor Angst haben und die der Bundesregierung vorwerfen, militärisch zu viel zu tun. Und ich glaube, dieses, ich bin der Kanzler, der dafür sorgt, dass wir nicht Kriegspartei werden, während zum Beispiel die CDU in ihrem Antrag im Deutschen Bundestag ja explizit die Taurus hatte, also diese Kriegstreiber. Ich erinnere dich, Ralf Stegner und der Bremer Bürgermeister Bovenschulte waren ja relativ schnell mit dieser Argumentation draußen, was für ein Glück, dass Olaf Scholz Kanzler ist. Unter anderen Kanzlern wären wir schon längst Kriegspartei. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Wahlkampf drin. Jetzt muss man aber Scholz auch zugestehen, dass er ein Problem hat, das ihn sozusagen dazu bringt, die Taurus nicht zu liefern. Der Punkt ist halt nur, er spricht es eigentlich kaum offen aus. Er hat das gestern in dieser Berufsschule, in der er war, offen ausgesprochen.
Wir müssen einmal einordnen, ne? Er hat öffentlich gesagt, dass das Problem ist, Taurus zu liefern, dass man deutsche Soldaten direkt oder indirekt bräuchte.
Genau.
Zur Zielsteuerung des Ganzen, also entweder vor Ort in der Ukraine oder aus Deutschland.
Genau.
Um das System, und ich glaube, darauf willst du hinaus, nicht aus der Hand zu geben.
Jawohl. Das ist genau der entscheidende Punkt. Kontrolle behalten.
Das heißt, er misstraut den Ukrainern, dass sie vielleicht doch das System einsetzen könnten und ja, Moskau angreifen könnten.
Genau, das ist genau der Punkt. Also er misstraut den Ukrainern, denen das System zu geben, komplett, weil er dann möglicherweise Angst hat, dass die Geodaten reinprogrammieren mit Zielen, die irgendwo in Russland liegen. Ob Moskau oder woanders, ist ja dann auch egal. Er will die Kontrolle behalten. Jetzt ist der Punkt, und da sozusagen war er unsauber. Wir wissen durch die Leaks, dass es keiner deutschen Soldaten in der Ukraine bedarf. Aber wenn er die Kontrolle behalten will, dann muss hier irgendjemand in Deutschland irgendwo sozusagen die Daten kontrollieren, die da eingegeben wurden. Und da stellt sich die Bundesregierung dann auf den Standpunkt, und das ist unter Völkerrechtlern und Staatsrechtlern hoch umstritten. Die meisten, die ich kenne, sagen, das stimmt nicht. Ich gebe das nur so wieder, ich bin weder Völkerrechtler noch Staatsrechtler. Da stellt er sich dann auf den Standpunkt, dass wir dann Kriegspartei sind. Und das will er verhindern.
Aus Sicht von Putin sind wir doch längst Kriegspartei, oder?
Das ist genau mein Punkt. Aus Sicht von Putin sind wir längst Kriegspartei. Ich meine, Putin, keine Ahnung, seit einem halben oder dreiviertel Jahr, weitet ja bei jeder Rede seine Argumentation aus mit Blick auf die Ukraine und sagt, wir befinden uns in einem Kampf, in einem Krieg mit dem Westen, in einer militärischen Auseinandersetzung mit dem Westen. Wir sind aus dessen Sicht schon längst Kriegspartei. Wir haben es überhaupt nicht in der Hand, wann er reagieren wird. Also ich glaube, das hängt nicht von der Lieferung bestimmter Waffensysteme ab, sondern es hängt generell von dem Verlauf an der Front ab. Und ob Putin morgen sich entscheidet, er wird jetzt dann doch irgendwie Berlin oder Paris angreifen, das haben wir nicht in der Hand. Aber für den Kanzler ist es halt aus innenpolitischen Gründen, glaube ich, sehr wichtig zu sagen, ich werde keine Situation zulassen, in der wir irgendwie Kriegspartei werden, auch wenn das, wie gesagt, völkerrechtlich sehr, sehr unsauber ist.
Nehmen wir mal an, er hat recht, man bräuchte deutsche Soldaten, das will Scholz nicht und es wäre nicht möglich, dass sozusagen abzugeben. Ich frage mich ein bisschen, die Ukrainer argumentieren ja immer wieder und sagen, also wir haben nie westliche Waffensysteme gegen den Willen des Westens eingesetzt. Jetzt kann man sagen, sie geraten aber gerade sehr unter Druck. Also wer weiß, wohin sich der Krieg entwickelt. Ich versuche jetzt nur mal in den Kopf von Olaf Scholz zu schauen. Ja, das ist nicht meine eigene Meinung. Aber nehmen wir mal an, ja, man ist dort skeptisch. Man ist vielleicht auch skeptisch, was passieren könnte, wenn Zelensky mal nicht mehr Präsident ist. Auch diese Möglichkeit gäbe es ja. Und da finde ich, ist ein Punkt bislang nicht beleuchtet worden, auch in der öffentlichen Debatte. Was ist mit Nord Stream? Da steht ja immer noch der Vorwurf im Raum, dass die Ukrainer an der Sprengung von Nord Stream in irgendeiner Form beteiligt waren. Da gab es verschiedene Berichte, es ist nie bewiesen worden. Bislang die Bundesanwaltschaft ermittelt. Sie ermittelt, finde ich, auch schon verdächtig lang. Also offenbar will man da auch eine bestimmte Diskussion nicht haben. Aber nehmen wir jetzt mal an, der Kanzler hätte relativ gesicherte Erkenntnisse, dass bestimmte Ukrainer an dieser Sprengung beteiligt waren, jetzt völlig unabhängig davon, ob Zelensky es wusste oder nicht, hat er dann nicht recht, den Ukrainern in gewissermaßen zu misstrauen?
Ja, hätte er. Ich würde nur eine andere Argumentation da führen. Was wollen wir eigentlich mit unserer militärischen Unterstützung der Ukraine erreichen? Wollen wir, dass die Ukraine sich nur verteidigen kann oder wollen wir, dass die Ukraine einen Sieg auf ihrem Territorium davonträgt? Und wenn letzteres der Fall ist, da muss man natürlich darüber diskutieren, inwieweit militärische Schläge auf dem Territorium des Feindes sozusagen sinnvoll sind aus einer militärischen Perspektive. Dass sie legitim sind, ist sowieso klar und legal. Aber sozusagen die Frage ist, kann dieser Krieg nur in der Ukraine gestoppt werden? Oder gehört nicht dazu, dass man auch Kommandoanlagen in Russland zerstört?
Was ist deine Meinung?
Ich rede nur rein militärisch, ne? Es gibt immer politische Grenzen des Krieges, aber rein militärisch ist es natürlich so, ich meine, die Bundeswehr oder die NATO würde ja nie darauf verzichten, Ziele in Russland anzugreifen, um den russischen Vormarsch im Baltikum zu stoppen. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn.
Also, du meinst, wenn NATO-Gebiet angegriffen würde?
Genau, wenn NATO-Gebiet angegriffen werden würde. Ja, natürlich würden wir sofort auf das Territorium des Gegners gehen, um zu verhindern, dass der dort sozusagen seine Stärken ausspielen kann, die uns dann im Baltikum zum Beispiel Probleme bereiten. Also aus einer militärischen Perspektive ist das völlig normal, dass man das macht und völkerrechtlich ist es legal und es ist sowieso legitim. Dass man nicht will, dass jetzt ein deutsches Waffensystem mit Blick auf unsere Geschichte irgendwo in Russland einschlägt, das kann ich nachvollziehen. Das kann ich wirklich nachvollziehen. Also von daher, ich verstehe das Dilemma, das der Kanzler hat.
Der Kanzler hat ein Dilemma und gleichzeitig prescht der französische Staatspräsident Emmanuel Macron vor, schließt Bodentruppen nicht aus. Da gab es einmal diese Pressekonferenz, da wurde dann argumentiert, naja, Moment mal, er hat ja nur auf eine Debatte innerhalb dieser Konferenz reagiert. Jetzt höre ich und habe ein bisschen recherchiert, dass Macron schon seit sehr vielen Monaten intern dieses Thema immer wieder angesprochen hat. Es gibt, glaube ich, auch einen Brief, der jetzt öffentlich geworden ist in Richtung NATO. Das heißt, man kann es nicht abtun als irgendeine emotionale Reaktion vielleicht, sondern Macron scheint das tatsächlich als mögliche Option auf dem Tisch haben zu wollen, oder? Also die Frage, was mit Truppen passieren könnte in der Ukraine.
Ja, wobei man da unterscheiden muss zwischen zwei Sachen. Das, worum es auf dieser Konferenz ging und was letzten Endes wirklich in der Tat vorbereitet wurde, wo es einen Briefwechsel auch gab und meines Wissens sozusagen auch die Amerikaner und die Deutschen davon zumindest informiert waren, ist die Tatsache, Truppen in der Ukraine, die nicht militärische Dinge machen. Also Grenzsicherung, Entminung, nicht militärisch so halb Ausbildung von ukrainischen Streitkräften auf dem Territorium der Ukraine.
Aber Moment, Carlo, aus Sicht Russlands wäre da doch kein großer Unterschied, oder? Also ich habe auch schon erlebt, wie die Russen Trainingsplätze zum Beispiel angegriffen haben der Ukrainer, wo Dutzende Soldaten umgekommen sind oder die Grenzen angegriffen haben. Also es wäre dann ja der Fall möglich oder sogar wahrscheinlich, dass ein oder mehrere NATO-Soldaten oder französische Soldaten getötet werden könnten.
Das ist das Risiko, das man eingeht. Aber wie wir beide wissen, gibt es ja durchaus einige Staaten, die sich in der Ukraine schon tummeln und nicht militärische Dinge machen mit Militärs.
Aber was will Macron damit erreichen? Also was ist sein Ziel? Redet er nur? Geht's da? Also das war ja auch der Vorwurf, dass er so ein bisschen großmäulig unterwegs ist. Oder ist das eine Strategie, die Sinn macht? Ist er da ein Hoffnungsträger für eine andere Richtung? Also der.
Ich glaube, das ist der. Du hast jetzt gerade was Richtiges angesprochen. Bei Macron darfst du nie unterschätzen, dass es ihm immer auch darum geht, sozusagen französische Führung zu zeigen. Ja, also von daher ist es sinnvoll. Ich sehe es nicht als unbedingt sinnvoll an, dass sozusagen Truppen die Ukrainer bei diesen Sachen in der Ukraine unterstützen. Das ist ja momentan auch nicht das große Problem. Ja,
was hilft das den Ukrainern, wenn sie jetzt nicht. Das ist ja genau Leute zur Grenzsicherung
haben? Das ist ja genau mein Punkt. Bei Macron musst du immer im Hintergrund behalten, da geht es um französische Führung zu zeigen. Da geht es sozusagen, ihn selber und Frankreich nach vorne zu spielen. Militärisch gesehen würde ich ein großes Fragezeichen dahinter setzen, ob das für die gegenwärtige Situation, in der die Ukraine ist, irgendeinen Sinn macht, wenn man jetzt Boots on the ground hätte, die beim nicht-militärischen Dingen helfen. Jetzt kommt aber der zweite Punkt. In dieser Pressekonferenz kann man Macron wirklich dergestalt verstehen, dass er sozusagen Bodentruppen nicht ausschließt, wenn die Kriegssituation sich verändert. Also von daher so eine Drohgebärde eines Eingreifens von Bodentruppen an der Seite der Ukraine, wenn die Situation sich in diesem Krieg so verändert, dass die Ukrainer komplett in den Nachteil geraten. Und das war, glaube ich, dann der Punkt, wo das Ganze knallte und wo sich auch der Bundeskanzler dazu bemüßigt fühlte, plötzlich zu sagen, es wird keine deutschen Soldaten kämpfend in der Ukraine geben.
Aber wenn wir uns die Kriegssituation anschauen, jetzt kann man immer sagen, es geht wesentlich schlechter. Aber die Ukrainer sind ja momentan im Nachteil. Ich war letzte Woche dort, auch kurz bevor Avdiivka erobert wurde, in dem Gebiet. Ich war in Bachmut, in der Kupjansk-Gegend. Und man erlebt überall, dass die Russen massiv Druck machen an der Front, dass sie überlegen sind, was Munition angeht, aber eben auch, was die reine Anzahl der Soldaten angeht. Also wir erleben ja in diesen Wochen und Monaten, und das ist jetzt nicht nur mein Augenschein dort an der Front, sondern wenn man mit Spitzenpersonal in der Ukraine spricht, dann höre ich sehr, sehr viele negative Töne, die ich so eigentlich noch nie gehört habe im Vergleich, also wenn ich mir die letzten 2 Jahre anhöre.
Ja, aber wir werden keine NATO-Bodentruppen kämpfend in der Ukraine haben. Das ist sozusagen die rote Linie, die wir gezogen haben vor 2 Jahren. Und Macron versucht die, das ist meine Interpretation, wieder ein bisschen aufzuweichen, was strategisch richtig ist. Also zu sagen, erzähl deinem Feind nie, was du nicht tun wirst. Aber es ist dann natürlich viel zu spät und es war unabgesprochen. Das Problem in diesem ganzen Ukraine-Krieg ist doch Folgendes. Wir zwingen die Ukrainer mit einer Hand auf dem Rücken zu kämpfen. Und wir sozusagen haben von Anfang an erklärt, was wir nicht, definitiv nicht tun werden. Und damit lassen wir den Russen in der Ukraine natürlich freie Hand. Wir sind für die Russen viel zu berechenbar und geben denen damit carte blanche für das, was sie in der Ukraine veranstalten. Und das war von Anfang an der große Fehler. Du darfst nie Optionen ausschließen. Du musst deinen Gegner immer im Unklaren drüber lassen, ob du diese Option nicht möglicherweise ziehst, auch wenn du sie überhaupt nicht ziehen willst und für dich selber ausschließt, aber du kommunizierst es nicht. Und wir haben es von Anfang an kommuniziert. Wir haben nie eine Strategie gefahren, und das wäre meines Erachtens eine Strategie, wo wir den Russen gesagt haben, wenn es nochmal Angriffe auf Zivilisten gibt, dann werden wir das und das tun und dieses Waffensystem liefern. Wir haben einfach immer nur gesagt, die NATO hält sich da raus. Und damit konnten die Russen in der Ukraine machen, was sie wollten.
Aber könnte es nicht sein, dass Staaten wie Frankreich, wenn es eben keine Gemeinschaftsentscheidung gibt oder der NATO eine Entscheidung oder von EU-Staaten eine Entscheidung gibt, dass man dann als Land selbst oder gemeinsam mit anderen Ländern, die auch bereit sind, Truppen schicken könnte. Da gab es mal Spekulationen um die Polen zum Beispiel, die das mittlerweile zwar dementiert haben, aber natürlich von baltischen Staaten, die sicherlich berechtigt Sorge davor haben, dass wenn Russland dort in der Ukraine gewinnt, sie als nächstes dran sein könnten.
Es ist nicht auszuschließen. Aber ich sehe das vor allen Dingen mit Blick sozusagen auf die militärisch potenten Staaten, und dazu zählt halt nun mal Frankreich im Vergleich zu den baltischen Staaten. No offense gegenüber den baltischen Staaten, aber sozusagen es ist eine andere Hausnummer, wenn Frankreich da aktiv eintreten würde. Ich sehe das nicht, weil wenn du dir die Diskussion, die innenpolitische Diskussion in Frankreich ansiehst, das ist ja auch nicht so, dass die Unterstützung der Ukraine da eine Zustimmung von, keine Ahnung, 80 oder 90% hat. Die ist hoch umstritten in der Art und Weise, wie sie betrieben wird. Und ich glaube nicht, dass bei großen Teilen der Bevölkerung in Frankreich Sterben für Kiew etwas ist, was sie unterstützen.
Zum Abschluss, Carlo, wenn wir auf den Krieg in der Ukraine schauen, du verfolgst das ganz detailliert, eben diese ganzen militärischen Fragen, was dort täglich passiert. Hast du irgendeine Hoffnung, dass es bald besser aussieht für die Ukraine, wenn sie Munition bekommt? Gibt es irgendetwas, das darauf hindeutet, dass die Russen Probleme bekommen könnten? Einfacher gefragt, wo, denkst du, stehen wir in genau einem Jahr? Hat es dann, das ist die politische Frage, vielleicht doch schon Verhandlungen gegeben? Oder sehen wir dann eine sich weiter verschlechternde Lage für die Ukraine an der Front?
Also ganz entscheidend wird es sein, ob wir, das heißt sozusagen die EU-Staaten, aber auch die USA, in der Lage sein werden, die Munitionsproduktion so anzukurbeln, dass, ich sage jetzt mal Ende des Jahres 2024, so viel Munition da ist, dass die Ukraine nicht nur sich verteidigen kann, sondern möglicherweise auch Gegenoffensiven wieder durchführen kann. Es ist nicht so, dass die Russische Föderation überragend stark ist. Also wenn man sich anschaut, wie lange die ukrainischen Streitkräfte zum Beispiel Avdiivka verteidigt haben und die Russen da kaum einen Meter vorangekommen sind und letzten Endes die Erfolge dort daraus resultieren, dass der Ukraine Personal fehlt und vor allen Dingen Munition fehlt, dann sieht man, was man erreichen kann, wenn man die Ukraine vernünftig ausstattet. Das Problem ist, wenn das nicht passiert, dann sehe ich wirklich ein sehr, sehr düsteres 24 für die ukrainischen Streitkräfte, vor allen Dingen im Osten, auf die zukommen. Wo ich nicht ausschließe, dass die Russische Föderation mehr und mehr Territorium im Osten erobern wird und möglicherweise in der Lage sein wird, dann 25 den Krieg zu ihren Bedingungen einzufrieren zumindest. Ja? Und das ist eine Entscheidung, eigentlich hätte man diese Entscheidung schon lange treffen müssen, Munitionsproduktion hochzufahren. Wir sind da immer auf Sicht gefahren und geraten jetzt ein bisschen in Panik. Aber wenn uns das nicht gelingt, dann glaube ich, wird es für die Ukraine sehr, sehr schlimm werden.
Carlo, so viel zur Lage in der Ukraine. Einmal noch ganz kurz zurück zum Anfang. Wir haben über das Abhörleck oder die Abhöraffäre gesprochen. Was sich viele Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch fragen ist, wie kann man eigentlich noch sicher kommunizieren? Also jetzt nicht, dass alle im Fokus der Russen sind oder der russischen Spionage. Ja, ja. Aber dennoch, also wir haben gerade am Telefon, gibt es Signal, Threema, iMessage, all diese Dinge. Wie kommunizierst du als jemand, der nun auch bekannt ist, als sehr kritisch gegenüber Russland und ja aufpassen muss, wie er kommuniziert, schreibt und telefoniert?
Am besten immer privat. Ich bin jetzt kein Techie und weiß sozusagen, dass sowas wie Threema relativ gut ist, aber ich traue diesen ganzen Sachen nicht. In dem Sinne, dass sie nicht sozusagen hackbar sind von sehr, sehr guten Leuten. Und ich glaube, wir müssen uns ganz einfach vergegenwärtigen, dass auf der russischen oder auf der chinesischen Seite halt einfach verdammt gute Leute sitzen, die auch Möglichkeiten finden werden, solche Kommunikation mitzuverfolgen. Und deshalb, wenn es kritisch ist und wenn es wichtig ist, versuch es immer privat.
Also Spaziergang irgendwo am genau. Wasserfall oder
genau. Oder sozusagen trifft dich irgendwo, wo laute Nebengeräusche sind. Das ist auch schwer abhörbar.
Ja, das Gute ist, also die Leute sollen sich wieder mehr treffen.
Ja, genau. Genau. Das hat dann auch einen Vorteil, dass man wieder zwischenmenschliche Beziehungen besser pflegt.
Herzlichen Dank, Carlo, auch für deine Zeit und vielen, vielen Dank für deine wichtige Arbeit, auch in Bezug auf die Ukraine, die du machst, und danke mich für all deine Einschätzung.
Ich danke dir, Paul, für die Einladung.
Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion: Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt: Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion: Serdar Dennis.